Herzlich willkommen zu Zekfold FM zu einer neuen Folge 0x0b. Heute mit dem Thema Homöopathie in der IT-Sicherheit. Und wie immer mit mir der Daniel und ich der Florian.
Hi Daniel.
Hi Florian.
So, wir haben jetzt heute eigentlich ein besonderes Setup. Vielleicht mag man es dem Hintergrundrauschen etwas entnehmen. Wir befinden uns auf dem 36C3 auf dem Chaos Communication Kongress, genauer gesagt im Sendezentrum. Und das ist jetzt für uns eigentlich so ein bisschen ein Highlight, weil wir sitzen uns das allererste Mal gegenüber. Die anderen Folgen haben wir eigentlich immer remote aufgenommen. Ne?
Ja, schön allein vom Bildschirm.
Ja, das wird jetzt bestimmt ein bisschen ungewohnt, dass wir uns jetzt so direkt hier sehen können.
Ja, ist vor allem nicht nur, dass wir uns sehen, sondern auch einfach irgendwie in der Mitte von unglaublich vielen Menschen sitzen. Nee, eigentlich irritiert mich am meisten, dass ich dich sehe. Ja.
Jo, genau, 36C3, wir heute eben, also heute soll es nicht um den 36C3 selber gehen. Einfach aus dem Grund, weil der ja noch läuft. Wir haben ja letztes Jahr haben das auch so gemacht, dass wir eine Folge über den 35C3 gemacht haben. Und das werden wir vermutlich dann irgendwann im Januar nachholen, wo wir dann auch die ganzen Talks, die wir nicht gesehen haben, nochmal nachsehen. Und ich denke mal, im Januar werden wir nochmal eine Folge rausbringen, wo wir dann nochmal über den 36C3 selber reden werden.
Ja, versprich erstmal nichts, was du nicht halten kannst.
Ja, ja, ja.
Schauen wir mal.
Ja. Gut, aber heute soll es um die Homöopathie in der IT-Sicherheit gehen. Wir dachten uns, das wäre irgendwie ein lustiges Thema, so am Ende des Jahres nochmal über etwas zu sprechen, was man so ein bisschen lustig diskutieren kann. Willst du mal, vielleicht fangen wir erstmal an, was in diese Homöopathie, was ist denn Homöopathie?
Homöopathie ist ein anerkannter Zweig der Medizin, würde ich sagen.
Ja, genau.
Der auf eine bisschen alternativere Art Menschen heilt.
Ah. Naja, genau, so hatte ich das auch mal gelesen.
Okay.
Naja, also. Es ist ja mehr oder minder bekannt, dass Homöopathie eine Irrwissenschaft ist. Und warum wir den Begriff Homöopathie genommen haben, ist, das gibt es eigentlich in jeder Wissenschaft, gibt es so eine Pseudowissenschaft, die da dem Ganzen entgegenwirkt oder die da entgegenarbeitet. Und in der IT-Sicherheit ist das nicht anders, allerdings heißt es dort ein bisschen anders. Das ist Snake Oil.
Jawohl.
Im Deutschen dann Schlangenöl.
Genau.
Aber vielleicht, du hast doch, der Jan Böhmermann hat doch das mit der Homöopathie ganz gut auf den Punkt gebracht, oder?
Ja, aber das war ein längeres Stück von.
Ja, aber das waren noch so drei Kerne, oder? Was war das noch?
Verdünnen, schütteln, Scheiße labern.
Ah, ja,
hat,
genau.
Hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ja. Das war der Dreisatz, mit dem er. Der Homöopathie begegnet ist.
Ja.
Genau, also gerade im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit hat man öfter den Begriff Schlangenöl oder Snake Oil gehört für Dinge, die viel versprechen, aber wenig liefern. In gewisser Weise als Analogie auch zum Schlangenöl der Medizin, was so ein bisschen mit der Angst der Leute spielt, auch mit der Unwissenheit der armen Bürger quasi. Einfach um so ein Geschäft zu machen. Und ich habe jetzt gerade mal den Wikipedia-Artikel offen vom Schlangenöl. Das ging schon sehr früh los. Und es ist tatsächlich so, dass sie damals begonnen haben, irgendwie im 18. Jahrhundert, glaube ich, wie das hier steht, haben die bereits angefangen, irgendetwas in Flaschen zu füllen, mit ein paar Kräutern drin oder ähnlichem. Ein bekanntes Gesicht draufgepackt, irgendwie das Frontbild hier ist Clark Stanleys Snake Oil, was gegen alles hilft, was sich damals so befallen konnte und dir irgendwie schaden konnte. Und es hat eben Geld gekostet und man hat sich das gekauft und das hat gegen alles geholfen. Und die Menschen wussten halt einfach nicht viel über Medizin, wussten auch nicht wirklich, was hilft und was nicht. Und haben im Zweifel, sind auf sowas reingefallen, haben sich eben sowas gekauft. Das ist vielleicht vergleichbar, wenn ich mal mit meinem Auto in die Werkstatt fahre und dann gucken die nach und erzählen mir irgendwas und was alles getauscht werden müsste. Ja. Dann stehe ich da halt auch manchmal und habe wirklich keine Ahnung, was davon nötig ist und was nicht. Und ja, wenn es eben um den eigenen Körper geht, ist man da vielleicht noch ein bisschen ängstlicher und vorsichtiger und schlägt noch eher zu, wenn es um sowas geht. Und das war eben der Begriff, der aus dem, in Anführungszeichen, medizinischen Bereich kam, ja, und sich jetzt auch so ein bisschen, also um mal so vorwegzugreifen, viele Menschen nennen auch irgendwie viele Sicherheitsprodukte oder Antivirenprodukte auch gerne mal Schlangenöl oder Snake Oil.
Da kommen wir ja später wahrscheinlich dann.
Genau, und das ist so ein bisschen die Analogie dazu, deswegen Homöopathie in der IT-Sicherheit.
Genau, vielleicht, was ich in dem Zusammenhang nochmal ganz witzig finde, besonders in der Diskussion zur Homöopathie und wo es dann auch darum geht, naja, und das müsste man vielleicht nochmal untersuchen oder das ist vielleicht auch gar nicht oder bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht worden. Und da gibt es ein Statement von der Universität Marburg und die fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar, der Gegenstand war damals, dass man Homöopathie Teil des Grundstudiums bzw. des Medizinstudiums eben werden sollte. Und daraufhin haben sich dann die Humanmediziner zusammengetan und haben da mal so eine Erklärung geschrieben, dass sie das nicht besonders für gut halten. Und ich finde, wenn man heute diese Marburger Erklärung sieht, die passt einfach, also ich finde die wahnsinnig gut geschrieben. Vielleicht können wir einfach mal so ein paar Sachen mal so ganz kurz vorlesen. Der Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg verwirft die Homöopathie als eine Irrlehre. Punkt. Nur als solche kann sie Gegenstand der Lehre sein. In diesem Sinne reicht das Lehrangebot in Marburg aus. Also die Idee war, dass man das halt mit in den Studiengang fest integriert. Ja. Wir sehen jedoch die Gefahren, dass man für uns Neutralität und Ausgewogenheit in diesem Stoffgebiet fordern wird und sind nicht bereit, uns dem logischen Denken verpflichtenden Standpunkt aufzugeben zugunsten der Unvernunft. Ich finde das schon, also ja, 92, das ist schon ein ganz dickes Statement. Und darunter steht dann auch, was ich auch sehr interessant finde, weil auch das wird immer so ein bisschen in diese Diskussion gebracht, auch wenn wir uns ja jetzt wir sind jetzt keine Mediziner, aber ich fand es trotzdem nochmal ganz spannend. Wir betrachten die Homöopathie nicht etwa als eine unkonventionelle Methode, die weitere wissenschaftliche Prüfung bedarf. Wir haben sie geprüft. Also ich finde das einfach ein richtig starkes Statement von der Universität. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde das sogar vor einigen Jahren nochmal wiederholt, um da wirklich klar zu machen, dass man das fern von den Universitäten einfach haben sollte, beziehungsweise, wie sie es jetzt auch dort schreiben, einfach nur als Irrlehre betrachtet werden sollte.
Ja, das gefällt mir auch ganz gut. Ich finde, das ist auch wichtig, das so auf den Punkt zu bringen, zu sagen, wir haben das geprüft.
Ja,
weil gerade Leute, die ein Produkt aus dieser Gattung vertreten, halt häufig damit argumentieren, dass entweder Dinge noch nicht klar seien oder sogar erwiesen seien. Und da ist ganz klar, wenn eine ganze Fakultät geschlossen sagt, wir wollen das hier nicht, wir haben das geprüft und das ist einfach Irrsinn, ist ein Statement.
Ja, und ich denke, das war jetzt so ein bisschen der medizinische Kontext, warum wir das so Homöopathie in der IT-Sicherheit haben. Da wird eben, und ganz besonders die IT-Sicherheit ist da halt ganz, ganz besonders davon betroffen, weil viele verkaufen so eine Art Gefühl. Da ist ein Problem, man kennt sich nicht so genau aus und dann kommt jemand ums Eck und der möchte dann, hier gibt es Produkt X und Y und das ist total schön und damit kann man so quasi ein gutes Gefühl verkaufen. Und das ist halt, da ist man in der IT, also ich habe so das Gefühl, es ist zumindest in der IT-Sicherheit da nochmal, gibt es besonders viel Schlangenöl.
Ja, also es ist eben sowohl in der Medizin als auch in der IT-Sicherheit, wie bestimmt auch in vielen anderen Bereichen, kommt man halt, wenn man was verkaufen will, mit FAT recht weit. Also Fear, Uncertainty und Doubts. Ja. Also Angst, Ungewissheit und Zweifeln. Mhm. Das ist eben genau das. Der normale Mensch weiß vielleicht nicht, was richtig ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und hat Beschwerden vielleicht sogar oder auch einfach nur Angst. Oder die Angst wird auch noch geschürt. Und dann werden eben durch irgendwelche Produkte wird Abhilfe versprochen, die natürlich nicht eintreten wird, zumindest beim klassischen Schlangenöl. Und auch diese Verbindung mit dem Schlangenöl aus der Medizin und der IT-Sicherheit wird beispielsweise im deutschen Wikipedia-Artikel auch schon recht eng gemacht. Der ist sehr kurz und knapp und es wird nochmal auf die Herkunft Schlangenöl aus der Mythologie des amerikanischen Wilden Westens eingegangen, wo selbsternannte Wunderheiler eben Schlangenöl verkauft haben als Heilmittel für Gebrechen aller Art. Und im zweiten Abschnitt des Artikels geht es auch direkt schon, wird direkt gesagt, dass insbesondere in der IT-Sicherheit oder in der Softwareentwicklung ist Schlangenöl ist das nächste große Gebiet, wo das Wort Schlangenöl Verwendung findet.
Ja.
Und hier werden auch eigentlich schon direkt zwei schöne Beispiele genannt, finde ich, die schon recht charakteristisch sind.
Ja.
Die können wir eigentlich zur Einführung direkt mal nennen. Und zwar ist das eine, das von Synchronis Softcorp vertriebene Produkt SoftRAM 95.
Okay.
Das ist schon 1995 auf den Markt gekommen. Und laut Werbeaussage nimmt es eine Kompression des unter Windows verwendbaren Arbeitsspeichers vor.
Na ja.
Und kann diesen somit verdoppeln. Ja. Und soll auch zusätzlich das Computersystem immens beschleunigen. Und tatsächlich hat dann die Zeitschrift CT das Programm mal disassembliert und nachgesehen, was wirklich passiert. Und die haben herausgefunden, dass das Programm überhaupt nichts macht, außer aus der Luft gegriffene Statistiken einfach anzeigt. Also das ist ein ganz klarer Fall von Schlangenöl. Es gibt sicherlich Leute, die das vielleicht sogar gekauft haben und ausprobiert haben, in der Hoffnung, dass es irgendwie das System beschleunigen sollte. Und das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel aus dieser Kategorie von Systembeschleunigern, von denen es ja zuhauf gibt, ja, irgendwie.
Nochmal, um darauf zurückzukommen, also damit konnte man quasi sein System beschleunigen, also schneller machen.
Ja, genau, den Arbeitsspeicher komprimieren.
Ja, klingt gut, genau. Ja. Ja, wer möchte das nicht? Ne? Einfach
das
mal.
Klingt ja auch gut, auch komprimieren, genau. Kennt man ja auch, ja. In dem Zusammenhang, hat man schon mal gehört, ne?
Ja, so ein Zip von Arbeitsspeicher.
Vielleicht defragmentiert er den Arbeitsspeicher auch,
ja, genau.
Warum denn nicht, ne?
Braucht man, ne?
Alles, was schneller macht.
Ja.
Genau. Und als zweites Beispiel ist noch, ist ein bisschen moderner von 2014, ist noch das Virus Shield von Devian Solutions angesprochen. Eine Android-App. Die,
das ist jetzt schon IT-Sicherheit, ne? Genau.
Ja, klar, genau, stimmt. Ja, also, ja, stimmt. Der SoftRAM war ja nur so eine Beschleunigung, die viel versprochen hat. Das geht jetzt schon wirklich in den Bereich IT-Sicherheit. Genau, das war eine Software für Android, die eben vor Viren schützen sollte.
Ja.
Und tatsächlich ist das Einzige, was die konnte, ist, die Farbe des Icons zu ändern, wenn man das antippte. Das war wirklich alles. Und die hatten auch sich eine ganz gute Werbekampagne. Die wurden nämlich tausendfach installiert und standen sogar zeitweise an der Spitze der Bezahl-Apps im Google Play Store. Und als dann rauskam, dass sie wirklich nur die Farbe ihres Icons ändern, hat tatsächlich Google den Käufern den Kaufpreis erstattet, weil die haben befürchtet, dass es böse Konsequenzen haben könnte, wenn sich rumspricht, dass da irgendwie die Top-Bezahl-Apps gar keine Funktion haben und haben dann das Geld zurückgezahlt, ja.
In dem Zusammenhang, also du hast ja gesagt, es tut nichts, ne? Oder also nur das
tut nichts, genau.
Interessant wäre ja, ich finde ja, es muss das Handy nochmal um das Zehnfache langsamer machen. Weil nur dann die Leute wirklich das Gefühl haben, dass es wirklich was wirkt.
Ja,
ne?
Stimmt.
Das ist wie mit diesen großen Pillen, weil dieser Placebo-Effekt funktioniert bei diesen großen Pillen noch besser.
Ja.
Und vielleicht, wenn das System richtig langsam wird, auch wenn du es deinstallieren möchtest, kriegst du es nicht mehr runter, dann ist es...
Das wäre schon was.
Ja.
Dauert jetzt zwar alles ewig hier, aber dafür ist alles sicher. Ne? Der prüft alles. Jedes Bit, was reinkommt, wird untersucht.
Selbst im komprimierten RAM wird nochmal nachgeguckt, ob da nicht noch irgendwas drin ist. Ne?
Ich meine, da frage ich mich jetzt in der Tat, also es ist ja bestimmt irgendwie möglich, RAM-Inhalt zu komprimieren und vielleicht sogar ein bisschen Speicher zu sparen, aber das wird es ja dann wahrscheinlich eher noch langsamer machen. Ne? Du hast dann zwar mehr Arbeitsspeicher, aber der Zugriff, also immer wenn was abgelegt wird und auch wieder abgerufen wird, muss es ja dann wieder, also ein anderes Thema.
Ja.
Aber Globuli, sag mal, sind das nicht so ganz kleine Kügelchen?
Ja.
Wie du das gerade sagtest, große Pillen und so.
Ja, deswegen
das ist vielleicht noch. Das wäre vielleicht noch der Trick. Vielleicht müsste man Globuli einfach mal größer ordentlich machen. Groß machen. Richtig so große
Ballformen.
Als Zäpfchen.
Ja, oder so.
Ja. Ah. Ja, wäre doch gut, ne?
Ja, man weiß es nicht.
Ja. Ja, aber das sind doch schon mal irgendwie so zwei Beispiele so für den Anfang. Ja, wie gehen wir durch? Wollen wir erstmal, ich habe da noch einen, wir haben da so ein bisschen eine Liste rausgesucht, dann so ein paar ganz schönen Beispielen, wo wir zumindest denken, wir sind es wert, Erwähnung zu finden.
Ja.
Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt Kryptographie von Klaus Schmäh, der auch einen Blog hat bei den Science-Blogs. Das nennt sich Klausis Kryptokolumne. Da ist dieses Kapitel eben auch mit Schlangenöl nochmal mit abgebildet. Das verlinken wir da natürlich dann in die entsprechenden Shownotes. Und ich finde, das sind ein paar sehr nette Beispiele für so ein bisschen Schlangenöl.
Mhm.
Das erste Beispiel nennt sich Verschlüsselung durch Nicht-Existenz.
Oha.
Ja, das ist schon mal gut, ne?
Ja.
Und hier steht, dass im November 1999 eine Firma im Sitz in der Nähe von Berlin hatte und hat ein Produkt angekündigt mit dem Namen Cryptek.
Oha.
Auch das finde ich schon mal sehr vielversprechend.
Ja, ja.
Und das ist also ein Verschlüsselungssystem, das den Menschen als Individuum und seine Arbeit absolut schützt.
Absolut.
So. Ja.
Nicht relativ, sondern nee, absolut.
Absolut, genau. So. Und das ist also, wird also von der Firma, wurde das damals als revolutionäres Verschlüsselungssystem beschrieben. Und zwar diese Funktion, dieses revolutionären, das ist jetzt ein Quote von der Webseite damals. Ich habe leider kein Originalzitat mehr gefunden. Die Information, die Funktion dieses revolutionären Verschlüsselungssystems wurde wie folgt beschrieben. Die Information wird zunächst mit einer neuen Kryptotechnologie verschlüsselt und die Dateimenge ungleich geteilt.
Ungleich geteilt.
Ja. Also ich glaube, bei dieser Kryptotechnologie, das ist jetzt schon der Verschlüsselungsalgorithmus.
Ah.
Ich hoffe, du hast jetzt schon mal eine grobe Vorstellung, wie das...
Ich sehe so eine Torte vor mir und da schneidet man dann Stücke raus, die unterschiedlich groß sind. Ja,
ja? Genau.
Das Große für den Papa.
Ja. So.
Und dann?
Genau, das ist jetzt natürlich noch nicht alles. Ein Teil dieser Datenmenge wird direkt an den Empfänger geschickt.
Ja.
Aber nur ein Teil.
Aber schon immer noch Klartext. Aufgeteilt?
Nein, natürlich nein. Das ist ja schon mit der neuen Kryptotechnologie verschlüsselt.
Ah.
Du kannst ja schon gar nichts mehr machen damit. Ne?
Na gut.
Gut, der andere Teil der Information wird nach der Verschlüsselung millionenfach komprimiert.
Millionenfach?
Ja. Und zu einem separaten Server verschickt. Das weiß man. Wenn man so ein ZIP-Datei mal millionenfach, dann wird es immer kleiner.
Nee, klar.
Wird immer besser.
Ja? Musst du eigentlich gar nicht mehr in den Server. Das passt dann ja locker in den Arbeitsspeicher, so stark komprimiert.
Hast du dann irgendwann so ein Byte und dann kannst du das schicken. Ne?
Gut.
Ja.
Das wird dann an einen Server verschickt.
Ja, genau.
Einen vertrauenswürdigen, ja.
Gehe ich mal stark davon aus, dass der vertrauenswürdig
alles andere wäre Quatsch.
Genau. Jetzt muss ich gucken. Genau. So. Der wird jetzt millionenfach, genau. So, die Verschlüsselinformation, und das ist jetzt ganz wichtig. Die Verschlüsselinformation weist durch die Kryptotechnologie keinerlei Oberflächenstruktur auf.
Oha. Ja. Okay, das ist wirklich, das ist krass.
Ja.
Das ist ja gängiges Problem, ne? Du verschlüsselst deine Daten nach allen Methoden der Kunst, aber anhand der Oberflächenstruktur lässt sich halt immer noch einiges rauslesen, ne? Das ist ja
teilweise
ein bekanntes Problem.
Teilweise ist es ziemlich rau und dann weißt du halt direkt
klar.
Da weißt es du direkt, was
aalglatt,
los ist.
Ne? Ja. Aalglatt kommen die Daten da raus. Fantastisch. Genau. Ja,
so,
schön.
Und damit können natürlich Unbefugte überhaupt keine Rückschlüsse mehr auf den Ursprungstext schließen.
Nee, klar.
Der letzte Teil ist aber auch noch sehr gut. Die Informationen werden vor dem Zugriff durch Dritte geschützt, indem sie nicht mehr existieren.
Aha.
Das ist, darum heißt ja der Teil hier Verschlüsselung durch Nicht-Existenz.
Okay.
Und dann steht da dabei noch ein folgender Hinweis. Dabei weiß nicht einmal der berechtigte Nutzer, wohin die Informationen explodiert sind.
Explodiert sind?
Ja.
Schön.
Ja.
Also hat mich überzeugt, ja, ehrlich gesagt. Cryptic, sagst du, Cryptic. Keine Oberflächeninformationen mehr und in einen unbekannten Ort explodiert. Ja?
Und millionenfach verschlüsselt.
Diffundiert hätte mir noch gut gefallen. Ja. Aber explodiert ist auch okay. Ja,
schade.
Bisschen lauter, ne?
Aber ist noch nicht, also ist noch nicht ganz. Jetzt haben sie, sind natürlich, das ist jetzt noch nicht alles. Man muss natürlich schon noch wissen, wie ist denn die Schlüssellänge? Jeder weiß, die Schlüssellänge, die muss gut
die ist
sein. Wenn die Schlüssellänge nicht gut ist, kannst du direkt in die Tonne treten. Und hierbei haben wir es mit 57.000 Bit zu tun.
57.000 Bit.
Das ist gut. Ist teilweise AES ist okay, mit 256 kann es direkt in die Tonne treten.
Unfassbar, ne? Ja, ich habe Leute gesehen, die haben PGP-Key von nur 4.096.
Ja, alles Schrott.
Unfassbar.
Alles Schrott.
57.000.
Ja, 57.000 Bit.
Ist das überhaupt eine Zweierpotenz?
Ich glaube nicht, ne?
Brauchen die nicht, ne?
Nee, brauchen
nicht. Nach der Explosion ist das sowieso völlig egal.
Und interessanterweise, der Autor hat dann, weil es klang also so schlecht, sowas von, also da war so viel pseudowissenschaftliches Gefasel mit dabei.
Moment, was war denn da jetzt
Pseudowissenschaft? Ja. Also er wollte sich einfach mal versichern, dass das wirklich gut ist und hat dort mal angerufen. Und da ging jemand dran.
Ach Quatsch.
Und eine Dame hatte versichert, dass es wirklich ein gutes Produkt ist.
Ach so.
Ja.
Sie so einfach ist das, ne?
Sie könnte da jetzt auch keine Details nennen, aber sie würde dafür Sorge dass, tragen, dass da jemand von der Technik nochmal zurückruft.
Dann ist. Hat er zurückgerufen auch?
Nee.
Ah.
Ich glaube, er wartet noch bis heute.
Ja, gut. Die sind wahrscheinlich noch. Waren schwierige Fragen.
Ja.
Die überlegen noch.
Ja.
Ja, aber das ist doch gut. Rufst du an, hast du technische Fragen und dann sagt man dir, kann zwar nichts zur Technik sagen, aber das ist ein Bombenprodukt.
Ja.
Schön.
Also ich hoffe nur, dass niemand, niemand seine Daten damit verschlüsselt hat. Ja, und wenn, existieren sie eh nicht mehr, weil
weg das explodiert ist ja das Prinzip, ohne Oberflächenstruktur, weg explodiert. Ja,
ja. Ja, genau.
Ja, aber da hatte ich tatsächlich auch noch nicht von gehört.
Cryptek
ist ein sehr schöner Fall.
Ja.
Habe ich aber noch nichts von gehört. Ja. Super.
Willst du das dritte Beispiel?
Das dritte. Ich bin hier bei Beispiel 4. Nee, warte mal.
Also ich kann ja mal ganz kurz.
Mach mal ruhig.
Ja, ich hab's ja schon offen.
Ja, dann mach mal.
Also das zweite Beispiel ist jetzt, genau.
Das zweite Beispiel
ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. Da ging es darum, dass ein Angriff auf das RSA-Verfahren rausgekommen ist, was auch revolutionär angepriesen ist, und das war dann eigentlich Brute Force-Angriff, was klar ist. Also Brute Force ist das einfach Durchprobieren von allen Schlüsseln und das war natürlich dann auch so ein Schlangenöl.
Mhm.
Aber der ist nicht ganz so amüsant eigentlich. Hast du, willst du Beispiel 3 machen?
Inkrementeller Base-Shift-Algorithmus.
Ja, den muss es geben, oder?
Klingt schon ziemlich cool, ne? Ehrlich gesagt.
Also inkrementell habe ich schon mal in der Informatik gehört. Base und Shift und Algorithmen.
Gute alles, Worte, ne?
Alles Worte, die da irgendwie schon mal vorkommen, ne?
Ja. Im Prinzip gibt es auch nicht so viel zu sagen.
Nee,
ne?
Nee.
Und es bietet eigentlich auch nicht viel Angriffsfläche. Der Algorithmus ist vom Namen her sehr stark. Das Problem war nur, dass man keinen Kryptografen finden konnte, der schon mal jemals von sowas gehört hat.
Was?
Oder auch von diesem Algorithmus.
Okay.
Ja, das sagt hier dein Klausi. Ich sag das nicht. Für mich klingt das super. Ich würde den einsetzen.
Ja.
Die Funktionsweise ist völlig unbekannt. Also das heißt, man hat nicht weiter gesagt, wie es funktioniert, außer eben zu sagen, dass diese Verschlüsselung mit dem inkrementellen Base-Shift-Algorithmus arbeitet. Es gab allerdings auch einen Vorteil.
Ja.
Sagt der Blogartikel. Die sind nämlich in der Lage, die US-Exportbestimmungen für Kryptotechnik zu erfüllen und gleichzeitig die höchste mögliche Sicherheit zu bieten.
Ah ja.
Ist mir jetzt schleierhaft, ob sie die höchstmögliche Sicherheit im Kontext von US-Export erlaubter Krypto oder die allgemein mögliche Sicherheit bieten. Vermutlich innerhalb des gesteckten Rahmens. Ne? Anders geht's ja nicht. Aber gut, ich meine, die Bedingungen an die US-Export-Krypto waren ja schon so eng gesteckt, dass da eigentlich keine brauchbare Krypto die erfüllen konnte.
Inkrementelle Base-Shift-Algorithmus. Der muss es. Das steht ja da, ne?
Ja, okay. Nee, gut, wenn er das sagt, dann wird das so sein.
Das ist ein interessanter Spagat, den die da hingekriegt haben.
Aber es ist einfach ein schöner Name.
Ja.
schöner Name.
Es ist halt immer, also da ist es immer, da ist immer Obacht geboten, wenn man nicht weiß, wie diese Algorithmen überhaupt funktionieren.
Eins der Grundprinzipien, ne?
Ja.
Kommen wir später noch zu.
Genau.
Aber ja, wahrscheinlich würde hier einmal im Binärsystem, ne? Dann wird nochmal im Dreier-System und dann geht das einfach so weiter. Da wird halt fröhlich inkrementiert, wahrscheinlich bis maximal 40 oder so.
Ja.
Weil mehr lassen die US-Export-Bestimmungen nicht zu.
Ach so, ja. Ja. Aber das ist wichtig, also wenn man so alle, also bei den vorherigen Cryptek-Technologie, das war jetzt so ein bisschen unprofessionell, das war so ein eigener Name. Aber wenn du jetzt schon wenn du so Wörter nimmst, die schon existieren und dann zusammenstöpselst, ich finde das viel schon.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist ja auch wieder so ein klassischer Fall von, naja, wenn jemand halt keine Ahnung hat, klingt das halt gut. Ne?
Ja.
Naja, ehrlich gesagt, glaube ich, das könnte man auch noch einem Informatikstudenten hinwerfen. Der würde denken, habe ich schon mal gehört, die Namen, die einzelnen Worte. Naja.
Ja.
Aber gut, also nicht kaufen, wenn nicht klar ist, wie es funktioniert.
Das ist
schon mal so eine der Dinge, die wir für später mitnehmen können.
Genau. Ich glaube, das Beispiel 4 ist eigentlich sehr bekannt.
Ja.
Weil
das
ist nämlich the boss himself, der Kryptochef.
Der Kryptochef. Der Kryptochef hat richtig rausgehauen, ne?
Der Kryptochef hat ein Produkt gebracht, Krypto. Und zwar alles abgekürzt.
Ja. Ne? Ja, natürlich.
Krypto.
Also ja, Captain Case.
Ja, alles
Caps Lock.
Caps Lock an Krypto.
Ja. Mit K auch. Das ist ein deutsches Produkt. Muss man sich auch nicht verstecken.
Nö.
Deutsche Ingenieurskunst, ne?
Ja,
Krypto mit K.
Das ist immer gut einfach.
Genau. Und auch ein, ich sag mal, ein sehr selbstbewusstes Marketingprogramm hat er abgespult, ne?
Ja.
Das ist das sicherste Datenverschlüsselungsprogramm der Welt vom Kryptochef.
Okay.
Sage ich jetzt einfach mal so.
Aber du meinst mit Sicherheit die Version 4.0, ne? Ich glaube, das ist die letzte.
Also echt?
Also die Webseite selber ist nicht mehr da, aber beim Webarchive kann man sie noch finden. Die letzte Version, die ich gefunden habe, war Krypto 4.0.
Nee, dann, okay, ja.
Aber die anderen werden ja auch die sichersten gewesen sein.
Bei 4.0 geht es ja im Prinzip erst richtig los, ne? Was war alles richtig schlecht und ist dann so ab Version 4 richtig gut geworden? Die Hard.
Ja. Die haben nur noch so ein bisschen an der User Interface ein bisschen poliert, weil die Krypto war ja damals schon die beste
schon
der Welt.
Immer gut, ja.
Ja. So. Die hat ein bisschen was zu bieten, ne?
Ja, 256 Bit. Und jetzt halte ich fest, der Kryptochef, der macht nicht nur 256 Bit Verschlüsselung, Der Kryptochef macht 256 Bit Vollbit Verschlüsselung,
Okay.
Das ist ja ein bekanntes Phänomen bei schlechter Krypto. Dass die halt nicht das gesamte Bit nutzen.
Ja.
Aber das passiert im Kryptochef nicht.
Nee.
256
Vollbit-Verschlüsselung. Ja. Und das ist, quote, die technisch höchste Verschlüsselungstiefe, die überhaupt auf Computern möglich ist.
Mehr geht nicht.
Nee. Weil er hier diese Vollbits ausnutzt. Ja.
Ich glaube, das ist auch unabhängig von der Hardware, auf der das läuft, ne? Die 256
Würde ich
Bit.
Mal also von das, ausgehen.
Ja, da kannst du auch deinen Arbeitsspeicher komprimieren.
Ja.
Mehr Bit-Krypto ist einfach nicht möglich. Und der ist ja auch eigentlich, also beim Krypto-Chef, was ich so toll fand, ist, er war ja nicht an seinem persönlichen Reichtum interessiert, sondern er hat ja nun mal einfach die beste Krypto entwickelt und wollte, dass die Leute die benutzen. Er muss natürlich aber auch irgendwie über die Runden kommen. Und er hat zum Beispiel selber angesagt, wenn eine Gesamtspendensumme, also er hat um Spenden gebeten, und wenn eine Gesamtsumme von 2 Millionen Euro Spenden zusammenkommt, würde er das Programm zur freien Verfügung kostenlos zur Verfügung
stellen. Das geht.
Ja? Das ist ein Menschenfreund.
Ja.
Der Kryptochef.
Das hätte ich fast gemacht. Also ich meine, wenn die jetzt hier Vollbit-Verschlüsselung machen.
Ja, es ist schon. Ich finde allein das Wort.
Du kannst
Wort
es vorher schon nutzen, ne?
Du kannst es kaufen, glaube ich, ne?
Ah, okay.
Ich glaube, das kostet Geld, bis das Spendenziel erreicht ist.
Ja.
Das ist so eine Art, das war weit vor seiner Zeit, hat er schon so eine Art Kickstarter-Kampagne gestartet, für die beste Krypto der Welt.
Ja.
Ja.
Die Webseite damals, also ich finde, die ist jetzt hier, die letzte Version ist von 2012. Das ist so wirklich Best of 90er. Das ist so, da ist so ein Wallpaper, der so aus mehreren Elementen besteht.
Und da sind so animierte GIFs und große Riesen-Buttons. Das ist also schon, das ist schon sehr gut. Hier steht auch eine Telefonnummer. Man kann die Krypto sofort bestellen. 130 Euro plus Versand.
Ah.
Per SMS.
Plus
Versand per SMS.
Da weißt du Bescheid, ne? Warum auch nicht?
Also der schickt dir das Programm per SMS?
Das müsste reichen. Du hast 160 Zeichen mal 8 Bits, also die 256 Vollbits, die kriegst du da rein in so eine SMS. Ja, fantastisch. Aber gut, ja, der Kryptochef. Ich meine, ich weiß gar nicht, von wann das ist, aber der ist ja schon was älter und der hat sich ja damit im Prinzip schon früher so ein bisschen lustig gemacht über diese ganzen, ja, über das Schlangenöl der Kryptografie. War schon eine witzige Seite.
Ja, also er hat auch einen Beweis dafür geliefert, ne?
Er hat Beweis geliefert?
Ja, ja, steht ja da noch dazu. Also warum das jetzt das Sicherste ist, er hat da so einen Beweis, nur hier verschlüsselte Datei mit einer Länge von 18.033 Zeichen und dem laut gibt es eine Berechnung und dann zeigt er hier auf, dass es riesige Zahlen sind und deswegen sind die super sicher.
Ah,
also er hat damit
immerhin,
quasi, ja.
Immerhin, andere geben weniger Preis.
Ja,
ne?
Und ich kann sicher behaupten, so viel Speicherplatz gibt es auf der ganzen Welt nicht, beziehungsweise nie.
Gut. Ja.
Damit ist die Sache durch.
Wenn das jemand mit so viel Weitblick behauptet,
ja,
dann wird er was dran sein. Ne?
Er hat ja aber auch sogar hier schon ein Preisgeld von 200.000 Euro
200.000
ausgesetzt, falls jemand eine kryptoverschlüsselte Datei entschlüsseln kann.
Alles gut. Wurde noch nicht geknackt bisher, soweit ich weiß, ne?
Ja, ich warte eben auf meine Kryptobestellung noch. Da kommen
so
noch die SMS, die kommen
noch
heute noch an.
Ah.
Muss ich mir alle nochmal zusammen.
Ja.
Zusammen.
Der passt in eine, glaube ich.
Ach so, meinst du?
Ja.
Okay.
Musst du hier auf dem Kongress aufpassen, ne? GSM und so.
Ach so. Hm. Na gut.
Ja, ja.
Aber ich glaube, du hattest gemeint, das ist gar nicht echt.
Nee, ich glaube, das ist nicht echt.
Glaubst du nicht, dass
nee,
es echt ist?
Nee, glaube ich nicht.
Ja, das ist, das
hat
sich eben
Spaß erlaubt. Ja, und ich habe tatsächlich erst dieses oder letztes Jahr davon erfahren.
Was?
Der ist ja schon steinalt. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Auf der Arbeit kam irgendwie das Thema auf und der Kryptochef und ich dachte, ach, Kryptochef? Nee, wirklich. Ja, witzige Nummer damals mit Homepage und allem, ne?
Ja.
Der hat schon groß aufgefahren. Das Phänomen ist schon sehr lange bekannt. Schlangenöl in der Krypto.
Ja.
Ja, hast du noch einen oder sollen wir vielleicht ein bisschen schneller noch über andere gehen?
Ja, ich hätte noch, da gibt es jetzt leider auch nicht mehr ganz so viel Information. Das ist halt, viele davon sind schon ein klein wenig älter. Und das hat den Namen Best Possible Privacy.
Mhm.
Ja, das klingt schon mal gut.
Ja.
Und was da ein bisschen das Dilemma ist, dass es dort sogar einen Spiegelartikel gab, der darüber berichtet hat und das wirklich sehr hoch gelobt hat.
Ah, als Nachfolger von A Pretty Good Privacy,
ja,
wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ja.
Und die haben dort sie haben also dort auch beschrieben, dass es sich hierbei um eine polymorphe Verschlüsselung handelt.
Polymorph?
Ja. Das klingt gut.
Das klingt gut.
Und auch hier, das ist immer ganz wichtig, dass man eine möglichst große Schlüssellänge haben muss.
Aha.
Und hierbei ist es nicht 1024, sondern 10.240 Bit
Schlüssellänge. Oh, zehnfach.
Ja.
Ja, das ist natürlich ordentlich.
Und ich muss jetzt mal gucken, das war, ich glaube, 2000, da gab es da sogar einen Spiegelartikel, so ein ganz kleiner.
Oh je.
Die wohl die zwei Erfinder, Peter B. und Bernd R. eine neue Chiffriersoftware entwickelt haben, die wohl alle Rekorde bricht. Ja, und um unser Programm zu knacken zu können, können sie so lange rechnen, bis die Sonne implodiert.
Oh, oh. Die Sonne implodiert.
Ja. Ja, und das ist natürlich immer schwierig. Also wenn du sowas...
Das ist ja verrückt. Also das ist der Spiegel, die 18. Ausgabe im Jahr 2000.
Genau.
Und die haben wirklich dieses Produkt gefeatured, ja?
Ja, aber auch da ist es natürlich schwierig.
Unfassbar.
Da, man braucht halt schon Leute, die da mal vielleicht drüber gucken und sagen, ob das jetzt...
Ah, hier erklären sie auch, wie es funktioniert, sehe ich gerade im Artikel. Bei der polymorphen Verschlüsselung gibt es nämlich keine nachvollziehbare Formel mehr, die auf den Inhalt der Texte schließen lässt. Ja, das ist im Prinzip so, als würdest du die Oberflächenstruktur entfernen. Nichts geht mehr.
Ja.
Schön.
Ja, und das ist ja dann einem immer im Weg. Wenn die Formeln sich unter Umständen wieder, wenn die unter Umständen in die andere Richtung wieder gehen.
Ja.
Dann könnte man das ja wieder rauskriegen. Ne?
Laut dem Spiegelartikel, also wirklich, ich zitiere, das deutsche Patentamt fand die Best Possible Privacy genannte Erfindung so brisant, dass zunächst einmal geprüft wurde, ob das Programm als Staatsgeheimnis einzustufen sei.
Ja, das, so war das damals. Ne?
Ja. Oh, wow.
Ja. Ja, was ein bisschen blöd ist, da ist der Andreas Pitzmann noch dabei und musste dann auch nochmal irgendwie was dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich wusste, um was es geht.
Ich glaube, er hat es gar nicht angeguckt.
Nee,
also er sagt ja auch hier, die meisten Nachrichten werden abgehört, weil Betriebssysteme unsicher sind oder Passwörter schlecht gewählt wurden.
Ja.
Also dem,
das war so ein allgemeines Statement wahrscheinlich irgendwie dazu.
Genau, der hat wahrscheinlich irgendwie gar nicht drauf geguckt, was die machen, sondern gesagt, das Problem liegt woanders. Also langsam glaube ich, das ist die Ausgabe des 1. Aprils. Angeblich hat Pitzmann dann weiter gesagt,
das ist sehr witzig.
Unter diesen Umständen BPP, also Best Possible Privacy, zu verwenden wäre so sinnvoll, als würde ich in mein Moped eine Flugzeugturbine einbauen.
Ja.
Je nach Art des Mopeds könnte so eine Flugzeugturbine natürlich gut reinhauen.
Ja. Die könnte gut, gut abheben.
So sieht's aus.
Oh, ja, Mann. Ja, was willst du machen, ne? Spiegelartikel. Das Ding ist raus. Best Possible Privacy.
Jawohl. 10.240.
Ja.
Schön. Ja, sag mal, wir haben da ja, sag ich mal, zeitgemäßeres Beispiel.
Ja.
Das hast du dir genauer angesehen, ne? Ich habe es auch am Rande mitbekommen. Das ist ja Mitte des Jahres geschehen. Auf einer sehr, sehr großen Security-Konferenz.
Genau.
Von der ich überrascht war, dass es da überhaupt Sponsor-Tracks gibt.
Ja, jetzt hast du eigentlich schon wahrscheinlich alles verraten. Ne?
Oh, das tut mir leid. Dann schneiden wir das einfach raus.
Ja, okay.
Und du fängst einfach an, wie du anfangen wolltest.
Also, genau. Also, es gibt, das ist die Black Hat. Und da gab es, ich muss mal gucken, ob man irgendwie weiß, wie dieser Vortrag hieß.
Weiß man.
Weiß man? Mhm. Ah ja, the discovery of quasi-prime numbers, what does this mean for encryption? Also da geht es um quasi-prime numbers. Ja. War mir auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, das wäre schon eigentlich ein Fake, aber du hast mir dann gesagt, quasi-prime numbers gibt es wirklich. Ja?
Ja, habe ich schon mal gehört, aber
weiß ich nicht. Das sind Primzahlen, die dann doch noch durch alles, was größer ist, als 5 teilbar ist, ne? Irgendwie sowas. Mhm,
genau.
Naja, also ich habe das bloß so ein bisschen am Rande mal mitbekommen, weil da ein Kryptograf wohl in dieser Session drin saß und diese Session war dann auch schon confidential. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie wurde auch nicht aufgezeichnet. Also ich habe auch immer bloß so ein bisschen wackelige Handy-Mitschnitte irgendwie nochmal
bei Twitter war viel
so mitgesehen und so ein paar Bildern von so ein paar Slides.
Mhm.
Und das ist wirklich, das ist gut. Das ist sicher.
Ja?
Das glaube ich sofort. Das sind die Slides sind schon so gut. Die haben auch auf der Webseite, haben die so ein Video. Und wenn du dir das Video anschaust, da ist man schon so direkt in dieser Matrix drin.
Ja.
Und da wird genau erklärt, dass es wirklich das sicherste System ist auf der Welt.
Ja, die machen halt, glaube ich, nicht den Fehler, sich nur auf einen Schlüssel zu verlassen, nee, ne, bei der Verschlüsselung.
Nee.
Die sind da ein bisschen früher aufgestanden.
Ja. Also da gibt es, also einer der Kryptografen, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass es keinen richtigen Mitschnitt gibt, aber der hat dann zum Beispiel behauptet, dass eine mathematische Konstante überhaupt kein fixer Value ist. Also der ist ja nicht fest. Also so eine mathematische Konstante, die kann sich ja auch mal im Laufe des Lebens auch mal ändern.
meint man jetzt nicht von der Namensgebung her, ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt in meinem Leben noch keinen Beweis gesehen, dass Konstanten sich nicht verändern können.
Warum nicht?
Ja.
Warum kann sich eine Konstante nicht auch mal weiterentwickeln?
Ist vielleicht einfach ein bisschen der Zeit voraus.
Ja.
Denkt weiter als das bisher angenommen. Ne?
Ja. Ja, das ist dieses
Out of the Box. Brauchen wir. Ja, genau.
Also man kann auch mal die Realität verlassen,
so. Und
auch mal andere Elemente mit ins Spiel holen.
Ja.
Und er hat das dann, also diese Kryptographie basiert irgendwie auf ganz vielen Dingen, also diese quasi Prime Numbers ist schon mal einer Teil. Dann die allgemeine Wellentheorie ist auch ganz wichtig. Er hat dann eine Wellentheorie von Konstanten entwickelt. Und auf dieser Slide sieht super aus. Da sind also dann die Konstanten und dann hat er so ein paar Kreise reingezeichnet und da hat er gesehen, naja.
Ja, die Waves, ne?
Und
ja,
die Konstanten. Sehen, da sind so ein paar Kreise
ja.
Und tja, da.
Ja.
Ich weiß nicht, was er da, aber das scheint interessant zu sein für die Kryptographie.
Auf jeden Fall. Also der Name, haben wir den Namen schon genannt? Time AI.
Ja.
Ne? Da ist ja schon mal klar, die Zeit spielt eine Rolle und künstliche Intelligenz spielt eine Rolle.
Ich habe mir auch mal. Jetzt muss ich gucken, ob ich diese Webseite schnell finde. Natürlich nicht.
Crown Sterling ist der Hersteller genau. Für alle, die es kaufen wollen.
Genau. Und ja, genau. Und da habe ich mir mal geguckt, wie die Mitarbeiter, dachte ich, naja, das sind ja super Leute. Die müssen ja auch da ein paar Kryptografen haben, ne? Haben die nicht. Wir haben keinen einzigen.
Nee, ich glaube, derjenige, der das entwickelt hat, der hat schon irgendwie ein bisschen Zugang zur Mathematik, ne?
Jein. Also er hat in diesem einen wackeligen Werbe, in diesem Handyvideo, hat er mal gesagt, dass er früher in der Pharmazie tätig war. Und trotzdem eigentlich so ein Hobby-Mathematiker.
So, also es kommt ja nicht von ungefähr. Der hat sich schon mal mit Zahlen beschäftigt, ja, vielleicht auch sogar mit Formeln.
Mit Sicherheit.
Und was mich halt persönlich überzeugt hat, war dieser Dreisprung, den die machen, ne?
Ja, genau.
In deren Kryptosystem verwenden die ja nicht einfach nur einen Schlüssel, wie jeder Idiot das heutzutage ja. macht, irgendwie, der ein Kryptosystem vorschlägt, sondern die verwenden drei.
Aha.
Ja. Die verwenden einen Schlüssel der Vergangenheit,
ach so.
Einen der Gegenwart und einen der Zukunft. Ja, musst du da an so einen Weihnachtsfilm denken. Aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber das fand ich persönlich eigentlich überzeugend. Im Zusammenhang damit, dass er so ein bisschen Hobby-Mathematiker ist und auch aus der Pharma-Branche kommt, die schon viel Gutes hervorgebracht hat, würde ich da gar nicht so schnell. Hast du noch was? Sonst würde ich die Geschichte noch abkürzen mit dem.
Was meinst du jetzt bezüglich diesem Thema?
Ja.
Also, ja genau, ich wollte eigentlich bloß nochmal, also in dieser Liste hier gibt es keinen einzigen, der sich überhaupt irgendwie mal technisch, das sind alles irgendwie Leute, irgendwelche Business-Leute, irgendwelche Board-Directors, also da ist irgendwie keiner dabei, der sich vielleicht irgendwie mal auf einer technischen Ebene dem Ganzen irgendwie nähern könnte. Oh nee, da unten ist jemand. Der kennt sich aus mit Cloud, Mobile, IoT, Cybersecurity, Blockchain und AI.
Ja.
Ah, da haben wir
das. Da ist alles, was du heutzutage wissen musst, ist mit dabei, ne?
Ja. Also der, genau, jetzt hast du natürlich von vorweggenommen, der ist gesponsert gewesen. Normalerweise würde sowas jetzt wahrscheinlich nicht bei Black Hat Camp so mal so laufen.
Also ich finde, da haben die aber auch einen Fehler gemacht. Sich da diesen Slot zu kaufen. Das ist ja Quatsch. Hätten die einfach mal eine Zusammenfassung oder ein kleines White Paper eingereicht über Time AI, wäre das halt eh angenommen worden. Ne? Das ist die Zukunft, die Revolution der Krypto. Die nennen das selbst sogar Five-Dimensional Encryption und the world's first non-factor-based Quantum AI Encryption.
Ja.
Ja, es geht noch weiter. Auf was die sie basiert auf Polygonen. AI-komponierter Musik, Fibonacci-Sequenzen und vielen verschiedenen anderen Dingen. Ja. Also ich meine, da musst du den Slot nicht kaufen, das reichst du einfach ein und dann wirst du angenommen.
Ja.
Das ist ja Quatsch. Aber genau, die haben den halt gekauft Und ja, nach dem Vortrag gab es einen kleinen Tumult.
Was?
Ich glaube sogar während des Vortrags sind ein paar Kryptografen schon etwas ungehalten geworden.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, die haben angefangen, Fragen zu stellen. Und das ging dann, glaube ich, leicht in Richtung Beschimpfung, das Fragen stellen. Und ja, das auf jeden Fall hat sich im Endeffekt der Auftritt auf der Konferenz nicht so gestaltet, wie die sich das von vornherein erhofft hatten. Nämlich als große Marketinggelegenheit, sondern eher im Gegenteil. Und das Ende vom Lied ist dann, dass das Crown Sterling, der Hersteller von Time AI, die Organisation der Black Hat verklagt hat.
Ja.
Ja, wir zahlen hier und jetzt sitzen da eure Kryptografen und beleidigen uns.
Ja.
So schon mal nicht, Freunde.
Ja. Ja. Also alles, was recht ist, ne? Aber
ja.
Da hört es einfach auf.
Schön zusammengefasst, davon brauchen wir mehr.
Ja.
Kauft euch auf Konferenzen ein, stellt eure Scheiße vor, werdet mit Kacke beschmissen und verklagt dann den Veranstalter. Fantastisch. Also amüsant.
Ja, aber das ist schon interessant. Zumindest auch einer dieser wackeligen Handyvideos zeigt, dass da schon halt auch Leute drin sitzen, die da wirklich sehr, sehr interessiert an dieser Thematik waren.
Ja.
Und dann auch wirklich so den Leuten, die da versucht haben, mal Klarheit in dieses Chaos zu bringen, dann ganz schön angegangen sind. Also einer, laut Twitter ist wohl einer da auch rausgeflogen, weil er das Bullshit nannte.
Hat ein bisschen rumgepöbelt, ne?
Frechheit.
Mhm.
Dann kommst du zu so einer Anstalt, zu einer Veranstaltung und bringst da deine revolutionäre Idee und wirst dann noch beschimpft.
Ja.
Ja. Er hat auch, da gibt es auch noch so, ich lese
du,
auch noch
du kaufst dir halt sogar noch einen Slot, das war das Problem,
ja.
Ne?
Der ja, hat, glaube ich, ja noch Geld.
Vielleicht hat er wirklich gedacht, der kauft sich da jetzt irgendwie eine Stunde Werbeslot,
ja,
und darf dann da sein Bullshit präsentieren und das hat halt nicht funktioniert. Vielleicht das nächste Mal bei QVC probieren.
Er hat ja wohl auch noch so gesagt, dass Diffie-Hellman und alle anderen Encryption, also Verschlüsselungsalgorithmen, alle auf Faktorisierung basieren. Alle.
Ah.
Ja.
Ja.
Und alles, was auf Archive ist, ist Peer-Review.
Ah.
Ja. Ist alles Peer-Review.
Ah, gut. Da weiß ich Bescheid.
Ja.
Hat halt andere Ansichten als der Rest der Akademie.
Ja.
Na gut.
Ja, das ist
Primfaktor Zerlegung.
Also wir können mal den Kryptografen, können wir mal so ein bisschen den Twitter-Thread dann verlinken. Der ist ehrlich gesagt sehr amüsant, das mal so ein bisschen durchzugehen.
Ja, die hatten ihren Spaß.
Ja.
Also ich glaube, das war schon so ein bisschen die Nummer des Jahres, was das angeht, finde ich.
Genau.
Sich da einfach mal auf die Black Hat zu stellen, so eine Scheiße zu labern, das ja, und dann auch noch klagen, wenn Gegenwind kommt.
Ja.
Da fragt man sich halt wirklich, meint er das ernst oder ist er so verblendet oder hält er an der Vorstellung fest oder fand er das doof? Also, ich kann überhaupt nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht. Ich meine, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute glauben wirklich, dass sie jetzt hier eine revolutionäre Idee haben.
Ja.
Oder den Leuten ist bewusst, dass sie da Bullshit haben und sie versuchen es trotzdem
mit
zu
aller Kraft irgendwie, genau, Turbo-Marketing.
Gibt es ja auch in der Homöopathie. Es gibt Leute, die glauben das und ich glaube, es gibt Leute, die wissen, dass es einfach Bullshit ist und verkaufen den Scheiß trotzdem.
Ja.
Aber das ist bei solchen, also den Leuten muss ja klar sein, dass da vielleicht jemand draußen ist, der da Plan hat. Oder vielleicht sich schon mal das so Sachen genauer angeguckt hat.
Gut, andererseits, der ist ja nicht irgendwer. Der ist ja auch Hobby-Mathematiker.
So, ja. Aber und nicht der Kryptochef, ne?
Ich hätte mal den Kryptochef gefragt, ja. Ja, aber ich meine, du kennst ja bestimmt dieses Bild mit dieser Kurve. Wenn man irgendwie mit was Neuem anfängt, was eine steile Lernkurve hat, ne, wo es
so, irgendwie viel zu lernen gibt.
Da erklimmst du gerade so den Berg und hast so 3 Tage was gelesen und gelernt und du hast so viel neuen Input bekommen.
Ja.
Und dieses Gefühl, wenn sich da neue Querverbindungen
bilden. Das musst du erstmal.
Und dann denkst du, boah, krass, ich weiß so krass Bescheid auf diesem Gebiet, so nach der ersten Woche einlesen.
Ja.
Und so nach 3 oder 4 Wochen stellst du dann fest, dass du gar nichts weißt auf dem Gebiet.
Ja.
Dass du langsam angefangen hast zu begreifen, wie gigantisch dieses Gebiet ist und wie viel es da vielleicht war er noch so auf dem Weg den Berg hoch, so vor dem Großen, bis er dann über diese Kurve war. Dieses schöne Bild, das sollten wir nicht immer verlinken, das ist sehr wichtig, finde ich. Und vielleicht ist er da einfach noch nicht so weit gewesen.
Das kann gut sein.
Und da, gerade wenn er auch sagt Hobby,
ja.
Nee, glaube ich aber nicht. Ich glaube, die haben sich irgendeine Scheiße aus den Fingern gesogen und wollten die da hart verkaufen und schnelles Geld machen oder so, was weiß ich.
Ja.
Und dann ist er halt unleidlich geworden, als er da beschimpft wurde. Und dann hat er einfach mal geklagt. So nicht.
Ja, aber schon, also ich finde es zumindest schon kritisch, dass die Leute, also einer davon, der da wohl ein bisschen Tumult in dem Talk gemacht hat, dann da rausgeflogen ist. Das finde ich, da müsste man.
Ja, ich war ja auch nicht dabei.
Ja, genau. Das ist jetzt schwierig zu beurteilen.
Man fliegt da sicherlich nicht raus, weil man mal eine kritische Frage stellt. Aber wenn er da anfängt, rumzupöbeln, zu beleidigen oder so, dann weiß ich nicht. Schwierig jetzt als Außenstehender zu sagen.
Ja.
Aber ich glaube, dass das Bild, was jetzt nach außen gekommen ist, ist recht klar.
Aber ich finde, jeder sollte sich mal dieses Werbevideo von denen angucken, weil ich finde, das zeigt ganz klar, das ist die Zukunft.
Ja.
Ein Schlüssel. Was hast du gesagt? 3 oder 5? 3.
Ja, ich dachte 3. Ich hatte eine Slide gesehen, wo sie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sprechen. Aber dann hat er hier eben noch was von 5.
Kann natürlich sein, dass sie das als Konstante, mathematische Konstante definiert haben. Und ja gut, wie wir wissen, ne? Die Konstante ist ja nicht fix. Die kann sich auch mal ändern.
Nee, klar, die kann sich ändern.
Ja.
Und die Vergangenheit auch, ne?
Ja.
Haben wir bei Zurück in die Zukunft gelernt. Naja.
Ja, vielleicht, das ist jetzt gar kein direktes Beispiel, aber das ist mir zumindest an der einen oder anderen Stelle schon mal, habe ich das miterlebt. Und zwar, wenn dann Studierende oder Leute, die mal so ein Kryptobuch in der Hand gehabt haben und so die ersten 3 Seiten durchgeblättert haben, dann haben sie von der One-Time-Pad-Verschlüsselung schon gehört. Und dann ist klar, das ist das Sicherste, was geht. Ja?
Korrekt.
So, und das ist auch wichtig. Da gibt es halt noch so ein paar Kleinigkeiten, die da so in der Fußnote drinstehen. Das erste ist, dass der Schlüssel genauso lang sein muss wie der Text, den man verschlüsseln muss. Und der zweite Punkt ist, dass es jedes Mal ein komplett neuer Schlüssel sein muss.
Ja.
Und dann wird es einfach mit einer XOR-Operation wird es dann der Schlüssel mit dem Klartext ver-XORt und dann kommt da quasi der Ciphertext bei raus.
Genau.
Das Problem ist, dass viele Leute sehen, aha, XOR scheint hier der entscheidende Faktor zu sein. Und anstatt jetzt irgend so was Kompliziertes wie AES oder sonst irgendwas zu nutzen, sagen die, XOR war sicher. Und nutzen das dann und implementieren das. Lässt sich auch schnell implementieren, das ist der große Vorteil.
Das stimmt.
Geht rucki zucki und ist ja das sicherste System. Und das habe ich schon unter Umständen da live draußen gesehen, dass sie das dann mit XOR verschlüsselt haben.
Okay. Was ja nicht pauschal falsch ist, wie du sagst.
Ja, genau.
OTP basiert auch darauf.
Ja, genau.
Man muss halt eben diese 2 Faktoren beachten. Und die machen es halt in der Realität unglaublich unbenutzbar, weil du kannst ja nicht immer einen Schlüssel haben, der so lang ist wie deine Nutzdaten, die du verschlüsseln möchtest. Das geht halt nicht. Und auch nicht immer einen neuen.
Ja.
Ja.
Aber das ist zumindest, also das ist dann das vielleicht, was dann die Studierenden oder die vielleicht das Kryptobuch nicht bis Seite 10 weitergelesen haben, dann implementieren würden. Und dann kommt die Marketingabteilung und sagen, das ist Military Grade Encryption.
Ja, ist auch eine sehr schöne, sehr schöne Wortwahl.
Genau. Das haben wir auch schon. Also Military Grade ist, muss man mal gucken, ob das der Krypto-Chef so akzeptieren würde, aber Military Grade schon.
Würde der akzeptieren. Der hätte das selber benutzt, das Wort, wenn es ihm eingefallen wäre. Ja, ja. Ich habe mal ein Mainboard gekauft, da stand drauf Military Grade.
Ja, wirklich?
Aber nur Military Grade, da kam kein Adjektiv mehr hinter. Ich weiß nicht, was es bedeutet.
bist du mal mit dem Auto drüber gefahren und hast geguckt, ob es.
Mit Panzer beschossen. Keine Ahnung. Also in so Tarnfarben.
Ja, das klingt doch super.
Ja, hat auch echt lange gehalten.
Ja? Ja, wirklich? Ja, oder?
Nee, wirklich. Also es funktioniert immer noch. In meinem Desktop-Rechner ist das immer noch drin. Ja.
Ja.
Tut noch seit 2013.
Da gibt es ja nicht irgendwie so wirklich so Verfahren, wo die dann wirklich das Board so ein bisschen durchschütteln und gucken, ob irgendwie die ganzen Widerstände irgendwie abfallen.
Bestimmt,
dann.
Aber ja. Also ich wüsste nicht, dass das ein standardisiertes Testverfahren sei.
Military Grade.
Ja, stimmt. Meinst du?
Ah, weiß ich auch nicht. Wir geben uns jetzt auf sehr dünnem Eis.
Aber ja, wird auch gerne für Kryptosysteme verwendet, ne? Oder Verschlüsselung, ja. Military Grade.
Ja. Genau, da kommen wir ja dann später noch dazu, wenn wir dann so ein paar Strategien uns unterhalten, die womit man zumindest versuchen kann, das zumindest schon mal zu riechen, ob das ein bisschen, ob es ein bisschen schlangenölmäßig riecht.
Ah, das wolltest du hier am Ende auch noch machen. Du wolltest hier den Leuten noch was mitgeben.
Ja, genau, das kommt
ja. Ach so. Dachte, wir machen uns ein bisschen über so Dinge lustig. Und
ach so.
Hey, ist okay.
Ja.
Wenn du da was vorbereitet hast.
Ja.
Hast du, haben wir denn noch? Was haben wir denn noch so?
Theoretisch könnten wir uns ja auch mal über Antivirensoftware unterhalten, oder? Oder willst du das später machen? Oder?
Ja, können wir machen. Können wir eigentlich mal machen.
Ja.
Wo fangen wir da an?
Naja, also das Problem ist, Antivirensoftware ist so sehr umstritten. Zum einen ist es ein Stück Software, was die allerhöchsten Prioritäten auf einem Computersystem hat, benutzt. Also das heißt, das läuft dann mit der Administrationsrechten oder Rootrechten auf so einem System.
Korrekt.
Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das unglaublich viele Parser integriert hat.
Oh ja.
Das heißt also, es muss ja mit allen möglichen Dateiformaten irgendwie umgehen können. Also
wirklich alles.
Genau, also von irgendwie einem PDF, von, keine Ahnung, irgendwelchen Word- oder Excel-Dokumenten.
Jegliches Archiv muss aufgemacht werden, um potenziell schadhafte Dateien, die darin enthalten sind, zu finden.
Genau, und so Parsing-Geschichten gelten schon in der IT-Sicherheit als ein bisschen ein Problem. Also Parsing ist wirklich nicht so ganz einfach. Und jetzt ist da so ein Stück Software, was auch als Heilmittel versprochen wird, dass das quasi ein gutes Gefühl gibt.
Ja.
Und ich kenne das auch in meiner Familie, da ist ganz wichtig, also wenn man den Computer einschaltet, das erste ist zu gucken, ob der Antivirenprogramm, ob das wirklich, ob das grüne, Häkchen leuchtet.
Ja, tagesaktuelle Signaturen
das,
geholt.
Genau. Ne? Also das gibt einem schon mal gleich so ein gutes Gefühl und nur dann
das stimmt.
Kann man sein Online-Banking irgendwie betreiben. Ja? Auch wenn das Zertifikat ausgelaufen ist, egal. Hauptsache, das grüne Häkchen bei der Antivirensoftware ist grün und schön.
Vielleicht noch vorher lieber mal noch einen Schnellscan machen, ne? bevor man die Überweisung macht.
Man weiß ja nie.
Ja, sicher ist sicher. Ja.
So, also das ist schon ein bisschen problematisch.
Also das sind natürlich sehr valide Kritikpunkte.
Ja.
Definitiv. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in früheren Folgen auf jeden Fall. Da gibt es auch den einen oder anderen Mitarbeiter von Googles Project Zero Team, die sich damit beschäftigen, Zero Day Exploits auszuräumen. Der Tevis, der schaut da gerne mal in die Grube der Antivirenhersteller für Windows und der findet da regelmäßig irgendwie Remote Code Execution Vulnerabilities, die dann auch gefixt werden. Aber das zeigt halt auf, dass das, die machen einfach sehr viel komplexes Parsing, wie du gesagt hast, die laufen mit Systemrechten auf Windows, die sind ein sehr gutes Opfer, wenn man irgendwie mal was hops nehmen muss. Die haben teilweise Integrierung irgendwie dann in dein Outlook und scannen deine E-Mail-Attachments automatisch oder so. Das heißt, du musst denjenigen nicht mal per E-Mail dazu bringen, den Anhang auszuführen, sondern der Virenscanner sucht in dem Anhang nach Viren und dabei wird der Virenscanner hops genommen. Und ja, das ist einfach eine unschöne Sache, aber die sind ja nicht nur schlecht. Ne?
Okay.
Du musst ja, also man muss ja auch sagen, sehr viel der gängigen Schadsoftware erkennen die halt auch einfach und blocken die weg und packen die Dateien in Quarantäne. Also es ist ja jetzt so für den Otto-Normal-Anwender, der mal irgendwie hier was runterlädt und ausführt oder da mal einen Anhang öffnet oder sowas, oder so ein klassisches Word öffnet und den Makro hier Inhalte aktivieren klickt, damit der Makro loslaufen kann oder so, werden schon mal aufgehalten.
Ja.
Tatsächlich. Es ist halt nur keine Allheillösung. Und in gewisser Weise vergrößert ist auch die Angriffsoberfläche.
Ja, genau.
Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt irgendwie meine Mutter nehme oder so, da gehe ich jetzt nicht hin und schalte mutwillig den Windows Defender aus. Dann finde ich ja schon ganz okay, dass sie wenigstens noch einen Windows Defender da hat und ein bisschen so von dem klassischen Beiwerk, was man sich so einfängt, aufgehalten wird.
Ja. Aber also zumindest so, also dieser Windows Defender ist ja, also ich meine, Microsoft ist ja meistens schon im Betriebssystem selber drin. Aber so ein anderer Hersteller, der kommt ja dann noch oben drauf, ne? Also meistens reicht es ja nicht. Der Defender ist ja dann der eine Sache, aber dann kommt ja oft noch zusätzlich was oben drauf.
Genau. Also weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Früher war das noch immer, also ganz früher gab es ja gar nichts Board-eigenes, bei Windows jetzt zum Beispiel. Ja. Und in den letzten Jahren, glaube ich, hat sich der Defender aber auch ganz schön gemausert, also im Privatanwenderbereich.
Ja.
Im Enterprise-Bereich ist nochmal was ganz anderes, da willst du deine Flotte verwalten können und so. Da gibt es aber auch mittlerweile von Microsoft so eine Lösung, die du draufsetzen kannst, die Defender benutzt. Da kommt noch was drauf, aber ich glaube, so im Privatanwenderbereich verlassen sich schon viele mittlerweile auf den Windows Defender.
Ja.
Glaube ich. Oder aus Gewohnheit kaufen sich immer noch viele ihr Jahresabo von irgendwas anderem.
Meinst du das aus Gewohnheit oder weil sie versehentlich auf den falschen grünen Knopf geklickt haben?
Ich glaube aus Gewohnheit tatsächlich. Ja, die warten dann, bis sie es im Angebot sehen und dann kaufen sie die Lizenz fürs nächste Jahr.
Okay.
Ja, habe ich gehört.
Ja, okay, verstehe. Ja, auf der einen Seite, es gibt da schon etwas, was diese Antivirenhersteller ganz gut machen. Und zwar, wenn da irgendwie mal eine Malware draußen ist, die zerlegen diese Malware meistens schon das relativ stimmt. gut. Also da gibt es auch oft Forschungsabteilungen, die Malware ganz ordentlich und brauchbar untersuchen und auseinandernehmen. Und das finde ich jetzt, also das ist klar, wie du schon gesagt hast, die sind nicht nur schlecht, aber das ist auch so ein bisschen, es ist ein seltsamer Beigeschmack, finde ich schon auf jeden Fall. Wenn da nochmal, also der Angriffsvektor wird um ein so Vielfaches einfach vergrößert. Da gab es auch, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht mehr geschafft, das irgendwie raus zu suchen, aber da gab es auch diesen ganz witzigen, wenn Leute im IRC waren und dann hat jemand in dem IRC so eine Zeile gepostet, dann sind die meisten, die da Antivirensoftware hatte, alle aus dem IRC, aus dem Chat rausgeflogen, weil der ihr Antivirenscanner erkannt hat, oha, da ist ja eine TCP-Verbindung und da wird ja plötzlich, da kommt plötzlich so eine Signatur rein.
Meinst
und
du dann, so Witzbolde, die den IKA-Test-String in den Channel-Topic packen?
Zum Beispiel,
genau. Ja, habe ich vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen, ja.
Also da, genau, und das sind halt so Elemente, das...
Das zeigt so ein bisschen auf, wie dumm die teilweise sind.
Ja.
Ne? Also zumindest die signaturbasierten. Klar.
Ja, und da hört es ja mittlerweile nicht auf, weil das Problem ist, diese signaturbasierten sind ja immer hinter der Zeit. Das heißt also immer, wenn etwas rauskommt, dann muss das erst analysiert werden. Und erst dann kann überhaupt eine valide Signatur erstellt werden. Und dann kann es. Aber mittlerweile gibt es da ja auch so statistische Merkmale. Oder dann wirft man vielleicht auch nochmal ein bisschen Machine Learning drauf und versucht quasi auch Dinge zu erkennen, vielleicht in der Zukunft. Ja, ich weiß auch nicht.
In der Zukunft, in der Vergangenheit und in der Gegenwart.
Ja, zum Beispiel.
Ja, ja.
Vielleicht sind da ein paar Schlüssel. Also ich weiß nicht, für mich...
Nee, klar, die machen noch juristische Erkenntnis. Aber auch da muss man sagen, dann gibt es ja irgendwie... Mittlerweile ist ja ein großes Thema irgendwie Ransomware zum Beispiel.
Ja.
Und naja, das sind ja auch schon irgendwie Sachen, die man erkennen kann. Wenn jetzt irgendwie... Wenn du mit Systemrechten läufst und du kannst dir alle System Calls und so angucken, kannst du schon feststellen, da wird jetzt eine Datei nach der anderen wird aufgemacht, da werden Operationen ausgeführt. Die sehen sehr nach Verschlüsselungsoperationen aus. Und da kannst du ja schon dem eine Riegel vorschieben, den laufenden Prozess anhalten, damit er dir nicht die ganze Festplatte wegverschlüsselt irgendwie. Ja, ne?
Vielleicht sollte
nach
man ganz kurz,
paar Dateien.
Genau, vielleicht, ich würde das ganz kurz einhaken, du hast jetzt Syscalls benutzt, vielleicht
Also das Betriebssystem bietet ja quasi eine Schnittstelle an, damit die Programme gewisse Dinge tun, die sie nicht alleine tun können, zum Beispiel auf Dateien zugreifen, auf die Festplatte und so weiter. Und diese Schnittstelle nennt man eben Syscalls oder Systemaufrufe, damit man eben das, was bei dem Betriebssystem, wo nur eigentlich das Betriebssystem Zugriff hat, dass es da einfach die Schnittstelle gibt, wo die Programme dann diese Systemaufrufe ausführen können. Genau, und da hast du ja schon gesagt, die kann man eben mitprotokollieren und kann dann rausfinden, ob so ein paar Dinge ein bisschen seltsam laufen.
Und das heißt, man kann auch jetzt, wenn man die genaue Generation von der Ransomware, die man sich jetzt vielleicht gerade eingefangen hat, nicht kennt und die halt nicht signaturbasiert anhand von fixen Ketten in der Datei erkennen.
Gibt es hier irgendwo Strom? Könntest du mich da hinten in den Strom anstecken? Danke.
Kann man es halt verhaltensbasiert machen und eben erkennen, okay, da scheint jemand ganz viele Dateien zu öffnen und da irgendwie Kryptooperationen drauf auszuführen und ich interveniere hier mal lieber, das sieht mir aus wie eine Ransomware.
Ja.
Das sind ja schon auch Sachen, die, wie ich hörte, ganz gut funktionieren. Ich habe keine umfangreiche Untersuchung gelesen oder so, aber es gab wohl schon Fälle, wo so ein, in Anführungszeichen, Schlangenöl sowas aufgehalten hat.
Aber also, zum Beispiel bei dem letzten Beispiel in Gießen hat das nicht funktioniert. Also vermutlich nicht funktioniert. Also da, vielleicht müssen wir da jetzt ganz kurz ausholen, was da passiert ist. Also die komplette Universität Gießen hat mehrere Tage kein Internet gehabt und viele der internen Dienste sind auch komplett offline gewesen. Und da war eigentlich auch damals, man hatte damals noch von einem Hackerangriff gesprochen, da war noch nicht ganz klar, was überhaupt passiert ist.
Ja.
Aber wenn die so einen großen Teil lahmlegen, hatte man schon eigentlich die Befürchtung, dass es sich um eine Malware oder eine Ransomware handelt, die sich weiter verbreitet.
Ja.
Genau. Und ich glaube, mittlerweile ist es bestätigt, dass es sich um Emotet handelt. Ursprünglich so ein Banking-Trojaner.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist nur, das ist eigentlich nur die Methode, mit der irgendwie der Payload delivered wird. Und da kann drinstecken, was will. Und die haben oft, glaube ich, irgendwie Bigbot oder so delivered. Und der hat irgendwie Banking-Trojaner-Komponenten.
Ja.
Also das ist eigentlich nur der Dropper mehr oder weniger gewesen.
Aber da ist es doch so, dass sich zum Beispiel dieser Payload auch jedes Mal eben ändert. Und damit haben diese, also das ist ja das große Problem. Dagegen würde jetzt sowas einfach nicht helfen.
Ja, du hast
das
ja.
Das ist jetzt, gut, das ist jetzt eine sehr ausgeklügelte Malware oder vielleicht sollte man auch nochmal kurz, aber ich glaube, du hast schon mal Ransomware kurz erklärt, mal in anderen
Folgen. Bestimmt.
Aber.
Ja.
Und, willst du nochmal? Nee.
Ja, also in der Regel, man fängt sich irgendwas ein. Und das verschlüsselt die Daten und fordert dich dann freundlich dazu auf,
ein paar Bitcoins zu überweisen.
Genau, eine Kryptowährung zu überweisen an die Support-Mitarbeiter,
ja,
die sich dann daraufhin bequemen, dir den Schlüssel zu geben, mit dem du deine Daten wieder entschlüsseln kannst.
Ich habe aber gehört, dass das gar nicht, das ist also so, das hat schon den einen richtig guten IT-Support, habe ich aber gehört.
Gibt es, ja. Es gibt also natürlich die das nicht machen und einfach hoffen, die Leute zahlen. Aber es gibt tatsächlich die, die haben einen erreichbaren Support, mit dem kann man chatten. Und die,
wenn man zum Beispiel nicht weiß, wie man Bitcoins bekommt.
Zum Beispiel. Ja. Unterstützen die dich, nehmen die dich an der Hand, ja, haarklein, Schritt für Schritt.
Zeigen die dir, in allen Sprachen,
wie du die Bitcoin dahin transferierst. Teilweise geben sie dir, also bieten sie dir sogar an, eine Datei oder sowas denen zu schicken. Mhm. Die entschlüsseln dir die und schicken dir die zurück, damit du quasi auch sicher sein kannst, die haben wirklich meinen Schlüssel,
ja,
und wenn ich das jetzt bezahle, dann kriege ich wirklich meine Daten wieder. Das ist Support, da können sich viele andere Firmen noch was von abschneiden. Ja. Ne? Scheint
super,
ein lukratives Business zu sein.
Ja.
Aber ja, in dem Fall ist es einfacher, vorher Backups gemacht zu haben, nicht zahlen zu müssen und sein Backup wiederherstellen zu können, wenn man nicht das Problem hat, dass das Backup mitverschlüsselt wird.
Ja.
Also wenn dein Backup irgendwie eine externe Festplatte ist, die irgendwie permanent dranhängt am Desktop-Rechner, dann stehen die Chancen gut, dass die auch Fritte ist danach.
Und bei Emotet ist es doch so, dass da sogar diese SMB-Laufwerke abgesucht werden.
Ja,
und
ja,
auch
klar.
Da, also wenn das Backup irgendwo auf einem externen Systemen läuft, auch dann ist das weg.
Korrekt. Ja? Aber auch da, es gibt Lösungen, die dir zum Beispiel nur das Hinzufügen von Daten erlauben, aber nicht das Abändern von bereits gesicherten Daten.
Ja.
Sowas wäre natürlich hilfreich bei sowas, ja.
Ja.
Aber bei den meisten Leuten scheitert es halt überhaupt schon daran, Backups zu haben. Und da geht es jetzt gar nicht um sowas, sondern ja.
Ja.
Aber gut.
Aber ja, also das... Also da sehe ich das Problem, da hilft halt nichts. Vielleicht muss man auch noch kurz dazu sagen, dass da eigentlich das Hauptproblem immer noch der Mensch ist. Also irgendeiner oder irgendjemand klickt auf was drauf, auf was er eigentlich nicht draufklicken sollte.
Mhm. Und hat keine Backups.
Und dumm ist noch, wenn das dann auch als Administrator irgendwie ausgeführt wird und dann auch noch ein bisschen Zugriff auf das Netzwerk hat, dann ist, glaube ich,
ja,
das ist dann immer ein bisschen schlecht.
Hör mal. Ich bin total überrascht, dass ich jetzt derjenige bin. Aber wir haben noch eine Viertelstunde hier an diesem Tisch. Und bevor wir noch zur Zusammenfassung gehen, und du wolltest ja noch den Hörern was mit auf den Weg geben und so, haben wir eine Sache, die würde ich gerne noch voll gern kurz erwähnen. Hier dieser GitHub-Link von oben, den wir noch gefunden hatten. Der ist einfach schön.
Erzähl.
Den packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Und zwar ist das ein homöopathischer Antivirus.
Antivirenscanner?
Ja, Scanner, so in der Art. Der basiert auf einem ganz tollen Verfahren, auf einem ganz tollen homöopathischen Verfahren, nämlich der Potenzierung. Ja? Und das ist wunderbar beschrieben auch in der README hier in seinem GitHub. Und zwar gibt es den Memory-Effekt, beispielsweise bei Wasser auch. Ja?
Genau, dadurch funktioniert das ja, weil das Wasser speichert diese Informationen. Genau.
Du hast im Endeffekt einen so starken Grad an Verdünnung des Wirkstoffs im Wasser bei der Homöopathie hinterher, dass da eigentlich gar kein Atom von dem Wirkstoff mehr in dem Glas ist.
Das kannst du jetzt auch nicht sagen, oder?
Ja, habe ich so gehört.
Ja, okay.
Klingt jetzt hart oder sehr. Nee, wirklich keins. Ist leider so. Bei der Dimension der Verdünnung. Aber der Memory-Effekt des Wassers, der hat das ja mal gesehen und der weiß das noch und der kann sich daran erinnern und merkt sich das.
Ja.
Und deswegen hat das ja noch Wirkung, auch wenn nichts mehr drin ist.
Okay.
Und den Effekt haben die sich hier zunutze gemacht, um deinen Computer zu schützen.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, dein Computer.
Oh, der könnte mit Sicherheit Emotet abwehren.
Könnte der auf jeden Fall.
Ja.
Und er sagt nämlich hier, dieser Memory-Effekt, den man beim Wasser beobachten konnte, also die Homöopathen konnten den beim Wasser beobachten, der funktioniert auch bei Halbleiterspeicher.
So?
Ja? Und ja, tatsächlich. Ja. Und so nimmt er Viren als Source Code beispielsweise.
Ja.
Nimmst du einen bekannten Virus und der wird potenziert.
Ah.
Ja? Das macht das Skript von ihm.
Ja.
Das potenziert jeden Source-Code, den du ihm gibst. Und du kannst auch noch die Ratio bestimmen, in der das potenziert werden soll.
Okay.
Du kannst es aufrufen mit dem Parameter 20 beispielsweise, um eine C20-Lösung zu kriegen,
in dem
Sprech zu bleiben. Und das ist fantastisch. Du kriegst dann eine Textdatei raus im Endeffekt, die enthält dann diesen verdünnten Virus-Source-Code in sich. Und es reicht, den irgendwo auf der Festplatte abzulegen, damit dein Computer den und auch Artgenossen erkennt und nicht mehr drauf reinfällt.
Aber
also so eine Mischung aus Homöopathie und Impfung, habe ich den Eindruck, so wie das hier klingt.
Aber jetzt, mir hat mal ein Homöopath erzählt, das ist ganz wichtig, wenn man diese Potenzierung macht, dass man das danach immer noch mal auf diesen Boden stupst.
Ah.
Also das muss immer noch mal... Das wäre ein wichtiger Teil des Prozesses.
Okay.
Also auf den könnte man auch nicht verzichten.
Genau.
Findet das jetzt dort auch statt?
Bestimmt, oder? Nee, das musst du manuell machen.
Ach
noch.
So.
Einmal Notebook kurz aufstoßen, so auf den Tisch oder den Desktop-Rechner. Würde ich mich allerdings nur trauen, wenn dein Mainboard Military Grade ist. Nachher geht noch was kaputt.
Genau.
Problematisch.
Ja, okay. Also sind jetzt schon viele Parameter, die man da braucht. Ne?
Ja. Mit, Aber nee, finde ich einfach sehr schön. Das liegt wirklich auf GitHub. Er hat auch wirklich ein Skript geschrieben, ein Shell-Skript, ja. Was man hier benutzen kann. Ein Bash-Skript. Verlinken wir. Fantastisch. Super. Also Konzept begriffen.
Aber man braucht den Virus vorher oder die Malware, das braucht
genau,
man vorher.
Genau, aber er sagt auch hier, du kannst auch was Bekanntes nehmen. Er hat jetzt hier von Michelangelo, von dem Source Code, hat er mit dabei, den Assembler Code einfach.
Ja.
Der potenziert eher mit Faktor C20 und das schützt dich schon gegen viel Verwandtes, Vergleichbares, also die ganze Familie im Prinzip. Ja. Das ist jetzt nicht so dumm wie so ein signaturbasierter Virenscanner, der dann genau nach dem String sucht, sondern du legst das irgendwo ab.
Und dann?
Bist du geschützt.
Ja, ach so.
Ja, das ist ja der Halbleiterspeicher, der hat ja den Memory-Effekt.
Ja.
Der Virus ist nicht mehr enthalten, damit dein Antivirus nicht anschlägt, aber der verdünnte Source-Code liegt bei dir auf der Festplatte und schützt dich vor Artgenossen.
Das ist ja voll gut, weil der Halbleiter weiß das, ja? Dann
genau.
Kann auch das Betriebssystem oder sowas, das ist
auch viel tiefer.
Das ist viel tiefer.
Genau.
Das finde ich sehr gut.
Hardware-Level, ja.
Ja.
Da geht nichts mehr.
Ja, finde ich gut. Ich habe es mir schon installiert.
Also hier steht sogar auch bei den Beispielen mit Michelangelo's Source Code macht er das. Und er sagt, das würde einen schon gegen sehr viele Formen von Bootsektor und Partition Table Viren schützen.
Ja.
Also du hast die ganze Klasse schon mit abgedeckt.
Ja. Ja.
Dann nimmst du noch irgendein Emotet mit dazu und dann hast du auch die Ransomware schon abgedeckt.
Ja. Wunderbar. Homöopathische Antivirenprogramme.
Ja, 10 Minuten.
Schließt eigentlich so die Schlangenöl-Beispiele eigentlich so ein bisschen ab.
Finde ich auch.
Was wir.
Können wir langsam in die Zusammenfassung gehen, würde ich sagen.
Ja.
Würde ich dir überlassen. Ganz selbstlos.
Genau. Bevor wir also zusammenfassen, ich meine, wir haben heute uns ein bisschen lustig gemacht über so ein paar Beispiele. Das Problem ist, also das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen witzig, auf der anderen Seite auch natürlich hat das natürlich auch einen ernsten Grund, weil es gibt Leute, die installieren sich unter Umständen sowas oder die geben da wirklich Geld dafür aus und wollen und hoffen vielleicht wirklich oder haben wirklich das Gefühl, dass sie sicher sind, aber im Endeffekt sind die Leute einfach weniger sicher. Und das ist eben ein ganz großes Problem. Das ist genauso mit der Homöopathie. Leute denken, dass sie dadurch gesund werden und wenn die Leute wirklich krank sind, dann muss da wirklich moderne Medizin hin und nicht irgendwie so ein Potenzierungsscheiß. Vielleicht in den letzten paar Minuten vielleicht so ein paar Strategien, wie man vielleicht sowas ein bisschen vermeiden kann. Ich meine, eines, was wir ja schon festgestellt haben, ist, dass man immer ein bisschen hellhörig sein sollte, wenn ein Verschlüsselungssystem komplett unter Verschluss ist. Wir haben ja über das Kerckhoff-Prinzip auch schon gesprochen, wo der Algorithmus offen sein muss und das ist auch heute eigentlich Standard und nur der Verschlüsselungsalgorithmus, der darf nur darauf basieren, dass der Schlüssel geheim gehalten wird, aber nicht das eigentliche Verschlüsselungs, der Algorithmus nicht. Und alles weitere Leute, die einem behaupten, dass das bei denen halt nur funktioniert, indem das geheim gehalten wird, das stinkt hochprozentig nach
Security by Obscurity.
Genau. Dann, wenn die Schlüssellänge übertrieben ist, also wenn man sowas wie
10.240
zum
Bits.
Beispiel oder 47.000 Bits, das ist auch so ein, da muss man vielleicht auch ein bisschen hellhörig werden.
Das stimmt.
Verschlüsselung hat nicht nur was, sondern mit der Sicherheit zu tun, sondern auch mit der Praktikabilität. Und wenn das, also das ist auch so ein Punkt.
Ja.
Ja, fehlende Diskussion in Fachkreisen wäre jetzt auch nochmal so ein Punkt. Sowas muss eigentlich schon mal unter Umständen sogar in einem Peer-Review-Prozess untersucht worden sein.
Gut, sowas ist aber natürlich auch schwer für Außenstehende zu erkennen, ne?
Ja.
Für Normalanwender, die jetzt irgendwie nicht Paper lesen oder so, ist schwer einzuschätzen, ob sowas jetzt, aber klar, mal sich weitere Meinungen einholen oder mal recherchieren, wie andere Meinungen online zu diesem Verfahren oder Thema so sind, das kann man auf jeden Fall immer tun, ja.
Vielleicht ein bisschen hellhörig bei so Buzzwords wie Blockchain, Cloud, Machine Learning.
Ja, immer. Ja.
Künstliche Intelligenz sollte
man vielleicht immer.
Vergangenheit, Gegenwart. sollte man immer ein bisschen...
Ja, also wirklich, ja. Also Buzzword Counter ist immer ein guter Mechanismus heutzutage. Mehr als drei starke Buzzwords, würde ich sagen, ist schon 80% in die Tonne zu treten. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon.
Ja, muss man genauer hingucken.
Ja, klar. Ist immer eine Einzelfallprüfung, aber zu viele Buzzwords sollten schon mal so ein paar Glocken angehen lassen.
Gut. Ich hau schon mal das Outro an. Wir verabschieden uns hier dann vom 36C3 live.
Sendetisch.
Sendetisch, genau.
Vielen Dank an unseren Techniker.
Genau.
An alle, die hier sitzen, die wir kennen und die wir nicht kennen, die sich das anderthalb Stunden lang angehört haben. Hat viel Spaß gemacht.
Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.